Meine Damen und Herren, wir kommen zum nächsten Teil unserer Nachmittagssektion, der jetzt nur aus einem Vortrag mit direkt anschließender Diskussion besteht. Und ich freue mich, Ihnen Christian Grüni kurz vorstellen zu können. Christian Grüni ist Philosoph an der Universität Witten-Herdecke. Dort ist der Arbeitsbereich Philosophie Teil der Fakultät für Kulturreflexion, soweit ich das eruiert habe. Momentan, in diesem Semester, ist Christian Grüni Gastwissenschaftler am neuen Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main. Seine Arbeitsschwerpunkte: Ästhetik, Bildtheorie, Semiotik, kritische Theorie, wie er ausdrücklich auf seiner Homepage hinzufügt, ältere kritische Theorie, darüber könnte man vielleicht mit ihm nochmal beim Kaffee sprechen, und eben auch Musikphilosophie, was ihn für uns besonders interessant und einladenswert gemacht hat. Neuere Publikationen zu diesem letzteren Bereich der Musikphilosophie: Klangformen, philosophische Konstellationen zur Musik und als Herausgeber Sprache und Musik, Dimensionen eines schwierigen Verhältnisses. Unsere Sektion hier befasst sich ja mit Stimmkörpern und körperlosen Stimmen. Das ist ja der Überschrift des ganzen Tages heute. Und apropos Körper und Stimme ist Christian Grünis Interesse an Fragen der Leiblichkeit sicherlich von besonderem Interesse, ein phänomenologisches Interesse an Leiblichkeitsfragen seit seiner Dissertation Zerstörte Erfahrung, eine Phänomenologie des Schmerzes. Und beides, Schmerz und Musik, ist in prekärer Weise verbunden im Zusammenhang von Musik und Folter. Und dazu liegt ein Aufsatz von Christian Grüni vor, Von der Sprache des Gefühls zum Mittel der Qual, Musik als Folterinstrument, von 2011 in Musik und Ästhetik erschienen. Und ich denke, daran wird er jetzt anschließen, wenn er spricht über Schrei und invertierte Stimme, Musik und Folter. Begrüßen Sie mit mir Christian Grüni, der sich jetzt hier auf diesen hohen Hocker setzen wird, weil, wie Sie gesehen haben, er mit dem längere Zeit stehen gerade ein bisschen Probleme hat. Willkommen.
Ja, das ist klar zu sehen, warum. Ja, vielen Dank, Stefan, für die Einführung. Vielen Dank auch für die Einladung hier zu der Veranstaltung. In der Tat beziehe ich mich in dem, was ich jetzt sagen werde, auf den Text, den Stefan gerade erwähnt hat, den ich aber noch ein bisschen in eine andere Richtung wenden möchte, als das damals geschehen ist. Es ist ein paar Jahre her schon, dass dieses Phänomen Musik und Folter durch die Medien ging, und zwar war es offenbar so, dass die US Army in Guantanamo, im Irak und in Afghanistan Häftlinge dort mit Hilfe von Musik ja was gequält, gefügig gemacht, was auch immer hat. Und es ist damals dann doch ein bisschen durch die Medien gegangen, aus zwei Gründen würde ich mal vermuten, nämlich der erste ist der Neuigkeitswert, das hatte man so noch nicht gehört oder jedenfalls hatte man nicht viel davon gehört. Zweitens aber auch die Tatsache, dass diese Verbindung von Musik und Folter irgendwie ganz unmittelbar an unsere Erfahrungssphäre anknüpfen kann, gleichzeitig aber auch irgendwie sehr merkwürdig erscheint. Also man kennt das, man redet von der Musik, die die Nachbarn laut hören oder die die eigenen Kinder hören oder was auch immer, als etwas, was uns quält und foltert. Aber es ist natürlich gleichzeitig klar, dass wir damit nicht Folter im vollen Sinne meinen. Und das heißt, das Problem, was sich dabei ergibt, ist immer, wenn dann von Musik und Folter die Rede ist, neigen Leute dazu, das sozusagen auf ihre Alltagserfahrung zu übertragen und so ein bisschen die Suggestion damit zu verbinden, naja, so schlimm kann es ja nicht sein. Und dazu ein kurzes Zitat von James Hetfield, dem Sänger und Gitarristen von Metallica, seine Reaktion auf die Nachricht, dass eben die Musik, die sie machen, da eingesetzt worden ist. Und die ist relativ typisch, finde ich.
Torture through music. Well, I've had to listen to radio for many years. I've been tortured.
Voluntarily.
Yes, yes. Sometimes, whoever's driving gets to control the radio. If I'm in the passenger seat, I have to listen to Phil Collins on our whole drive while my wife drives.
Also ich glaube, das ist sehr typisch und es ist irgendwie witzig, aber man hätte sich jetzt gewünscht, dass jemand, der da so unmittelbar betroffen ist, ein bisschen länger darüber nachdenkt, bevor er so redet. Weil offensichtlich, wenn man sich die Berichte der Betroffenen anhört, ist es doch ein bisschen was anderes, als im Auto Phil Collins hören zu müssen. Hahaha. Mittlerweile ist das Thema so ein bisschen aus den Medien verschwunden wieder. Der Neuigkeitswert hat sich abgenutzt und vielleicht hat es aber auch eben was damit zu tun, dass die Politik der US-Regierung sich geändert hat und zumindest die andere Methode, die ja noch viel mehr Furore gemacht hat, nämlich das Waterboarding als eine Enhanced Interrogation Technik, mittlerweile zumindest nicht mehr systematisch und mit der Legitimation der Regierung angewendet wird. Ob das Phänomen, das mag für das Phänomen der Folter mit Musik auch gelten, ob das nun heißt, dass wir nicht mehr darüber reden müssen, das wage ich doch sehr zu bezweifeln. Wachgehalten wird es von einigen Leuten, also es gab eine Forschungsgruppe von Musikwissenschaftlern an der Uni Göttingen, die sich mit dem Thema Musik, Staat und Gewalt beschäftigt haben. Es gab ein paar Publikationen jetzt auch noch in letzter Zeit, im letzten Jahr zwei Zeitschriften, die dem Thema gewidmet waren. Und da ist es vor allem die historische Frage, die da im Mittelpunkt stand. Also seit wann gibt es das eigentlich schon, dass Musik in so einer Weise mit politischer Indoktrination und mit Folter unter Umständen und mit Gewalt jedenfalls assoziiert worden ist? Und was ist da eigentlich genau passiert? Das ist nicht meine Frage, mit der ich mich heute beschäftigen möchte und auch nicht mit der Frage, wie die Musik Eingang in die amerikanische militärische Praxis gefunden hat und auch nicht mit der Frage, mit der politisch/ethischen Frage, ob es sich hier nun um Folter handelt oder nicht. Das scheint mir vollkommen evident zu sein, dass es sich dabei um Folter handelt. Mir geht es vielmehr um die Frage, wie das eigentlich funktioniert, wie das eigentlich geht, was da passiert ist. Damit verbindet sich eine bestimmte methodische Reduktion sozusagen. Also wenn die Leute da lauter Musik ausgesetzt waren, dann geschah das in Zusammenhängen und in Kontexten, die für sich genommen schon schlimm genug waren. Also gefangen von einer für sie feindlichen Armee, teilweise dann eingesperrt in Gefängnissen, runtergekühlten Räumen, angekettet an den Boden in absoluter Dunkelheit und dann auch noch laute Musik. Das heißt also, man kann jetzt nicht sagen, die Musik als solche und nur die Musik hat da die entsprechende Wirkung gehabt. Trotzdem bleibt etwas übrig, dass Musik an der Stelle mehr sein lässt als bloß ein Stand-in für Lärm, für irgendwelche Geräuschkulisse. Und damit möchte ich mich beschäftigen und vorher einen kleinen Schlenker machen zur Frage des Schreis überhaupt, zur Frage des Schreis in der Folter. Man könnte mit einer etwas paradoxen Formulierung sagen, dass der Schrei der normale Ausnahmezustand der Stimme ist. Im Schrei wird die Beherrschung der Atemmuskulatur und die Artikulation zurückgenommen. Da haben wir ja eine Menge darüber gehört in den letzten zwei Tagen. Und die Stimme kehrt zu einer Art ursprünglichem Ausdruck zurück, wobei das Ursprüngliche mit Vorsicht zu genießen ist. Mit der Artikulation wird auch die Differenziertheit getilgt bis zu dem Punkt, an dem der Schrei die reine Expression existenzieller Not ist, wie er es vielleicht auch beim Säugling war, der von Selbstbeherrschung und Artikulation noch nichts wusste, wohl aber, wie wir auch schon jetzt gehört haben zweimal, von kulturellen Spezifizierungen. Nur er verfügt nicht über das, was er da tut. Dieses Äußerste der totalen, vollständigen Entdifferenzierung wird natürlich nur in Extremsituationen erreicht und diesseits derer gibt es natürlich Unterschiede, was Schreie angeht. Also der Hilfeschrei ist nicht das gleiche wie der Überraschungsschrei, der Angstschrei nicht dasselbe wie der Schmerzensschrei. Trotzdem ist jeder Schrei in gewisser Weise ein Ausnahmezustand und etwas Normales in dem Sinne, als dass uns das allen natürlich schon mal begegnet ist. Wir haben Leute schreien hören und wir haben selber geschrien. Dabei ist der Schrei, würde ich sagen, ebenso sehr Widerfahrnis wie Handlung. Der Appell, den jeder Schrei beinhaltet, der kann mehr oder weniger bewusst eingesetzt werden, aber selbst wenn das der Fall ist, ist er ausgelöst von einem Getroffensein, was in irgendeiner Weise eine drastische Reaktion zu verlangen scheint. In Momenten plötzlichen großen Schmerzes, wenn selbst die Dämme einer Kultur versagen, in der sonst laute Gefühlsäußerungen verpönt sind, dann schreit es los, könnte man sagen. Viel eher als dass man schreit im Sinne von, ich tue nun etwas. Und es ist offenbar klar, wenn geschrien wird, dann ist es ernst. Und entsprechend wird es auch ziemlich übel aufgenommen, wenn Leute den Appellcharakter, den der Schrei beinhaltet, allzu bewusst einsetzen. Also dann wird es ernst und man reagiert und stellt fest, es war gar nicht so gemeint. Mit diesem Ausnahmezustand spielt man offenbar nicht. Der eigenartige Doppelcharakter von Aktivität und Passivität schlägt sich, würde ich sagen, aber noch auf eine zweite Art und Weise nieder. Auch wenn man zur Äußerung gezwungen ist, in Extremsituationen und zu ihrer Entdifferenzierung, so tut man doch etwas. Man agiert sozusagen etwas aus, was nur um einen Preis unterbleiben könnte. Ich habe ein Zitat dazu an etwas unwahrscheinlicher Stelle, und zwar in Hegels Frühschriften gefunden, wo er über die Klageweiber spricht. Darüber haben wir gestern ja auch eine Menge gehört, in Griechenland. Und Hegel sagt: Die größte Linderung des Schmerzes ist, ihn auszuschreien, ihn rein in seinem ganzen Umfang gesagt zu haben. Zitat Ende. Jetzt kann man natürlich sagen, dass die größte Linderung des Schmerzes heute sicher nicht der Schrei ist, sondern die Anästhesie, glücklicherweise. Interessant ist aber die Formulierung an der Stelle, finde ich, der Schmerz sei eine Aussage, und zwar eine vollständige Aussage. Im Schrei verkörpert sich alles, könnte man sagen, mit Hegel, was der Schmerz ist, also das nicht nachlassende, bohrende oder reißende. Er ist das Ventil für die Blockierung, in der Verletzendes und Körper sich gegenseitig Widerstand leisten und gleichzeitig Darstellung dieser Erfahrung, also Teil der Erfahrung und Darstellung der Erfahrung. Die Richtung des Schmerzes, könnte man sagen, wird damit umgekehrt. Auch in den Fällen, wo Schmerz nicht auf eine Verletzung von außen zurückzuführen ist, wird er als ein auf mich gerichteter Angriff erfahren, bis im Extremfall die Welt selber mit dem Angreifenden zusammenfällt und eigentlich nichts mehr übrig bleibt als das, was mich irgendwie schmerzhaft betrifft, neben dem sich nichts anderes mehr halten kann. Indem man schreit, wendet man sich nach außen und behauptet sich damit, wenn auch auf als sehr elementare Weise, als jemand, mit dem nicht einfach umgesprungen werden kann. Jetzt bleibt diese Selbstbehauptung so minimal wie die Linderung, und sie steht in keinem Verhältnis zu der Bedrohtheit des Selbst im Schmerz. Wenn der Schmerzensschrei, das würde ich mal versuchsweise sagen, der paradigmatische Schrei ist, dann ist die Folter das soziale Verhältnis, das dem Schmerz selbst entspricht. Folter ist sozusagen ein Ausagieren und eine Darstellung der Situation des Ausgeliefertseins, die in der Fluchtlinie jedes Schmerzes liegt, eine exemplarische Ausagierung dessen, was einem materiellen Wesen im Zugriff von außen so widerfahren kann. Auch wenn die Folter Teil eines Verhörs sein sollte, was durchaus nicht immer der Fall ist, kann sie selbst nicht als Verhörsituation beschrieben werden, weil das immer noch eine Art von kommunikativer Gegenseitigkeit nahelegen würde. Der Schrei des Opfers ist nicht das Durchbrechen der Folter als kommunikative Situation, sondern das Paradigma der Folter. Dass Folter in der Regel überhaupt nicht dazu taugt, irgendwelche Informationen aus Leuten rauszuholen, ist immer wieder gezeigt worden. Diese Leute sind in der Regel bereit, alles Mögliche zuzugeben und sich schlimmstenfalls Dinge auszudenken, bloß um irgendetwas sagen zu können. Und die Folterpraktiken nehmen die psychische Zerstörung der Opfer nicht billigend in Kauf, sondern zielen sie direkt an. Der Schrei ist dabei das Signal, dass das Wesen, was da gequält wird, noch aufbegehrt, indem es leidet, auch wenn ihm jede Fähigkeit der artikulierten Äußerung genommen ist. Wenn es aufhört zu schreien, dieses Wesen wird innegehalten, denn sonst verliert die Folter ihr Ziel. Es geht ja nicht darum, einen bloßen Körper zu bearbeiten, sondern jemanden. Auf der anderen Seite gibt es gerade in der Folter Techniken, den Schrei zu dämpfen oder abzustellen. Zuallererst ist hier die Kapuze zu nennen, die absolut omnipräsent ist, wenn man sich anguckt, wenn man sich so staatliche und nicht staatliche Folterpraktiken anguckt. Die Kapuze dient der Desorientierung und Depersonalisierung der Opfer, nimmt ihnen jede Möglichkeit, sich zur Welt zu verhalten, und liefert sie vollständig aus. Für die andere Seite, diejenigen, die Folterer selbst, tilgt die Kapuze oder mildert zumindest den Appellcharakter, den der Schrei und der Blick des Opfers trotzdem bedeuten. Und für das Opfer raubt es ihm eben dieses Minimum an Selbstbehauptung, was der Schrei bietet. Es ist ein unscheinbares Stück Stoff, aber mit diesem unscheinbaren Stück Stoff kann man offenbar sehr einfach die Grundkonstellation herstellen, in der Folter stattfindet. Und ich würde fast sagen, dass dieses Waterboarding sowas ist wie die konsequente Weiterentwicklung der Kapuze, wo es sozusagen vom Ersticken der Stimme zum tatsächlichen Ersticken oder der Suggestion des tatsächlichen Erstickens geht. Atem und Stimme, das haben wir auch schon verschiedentlich gehört, sind so eng miteinander verknüpft, dass das Vollständige zum Schweigen bringen und das Ersticken mehr als nur metaphorisch miteinander verbunden sind. Wenn, wie ich jetzt gesagt habe, die schreiende Stimme der paradigmatische Ausnahmezustand ist, so sind die sprechende und die singende Stimme und damit der artikulierte Ausdruck ihre Normalität, ihre zumindest unsere alltägliche Normalität. Die Sprache ist Teil der Prozedur in Form des Verhörs, das wird eben immer wieder hervorgehoben auch. Die Folterer stellen Fragen, das Opfer antwortet, aber es ist klar, wer der souveräne Herrscher der Situation ist und wer hier um sein Leben zu reden hat, wenn er überhaupt noch über artikulierte Sprache verfügt. Wie die singende Stimme jetzt in der ganzen Sache vorkommen soll, das ist nicht unbedingt klar und dazu möchte ich jetzt als nächstes kommen. MJ Grant, die eben eine von denjenigen ist, die sich wesentlich mit dem Thema in den letzten Jahren beschäftigt haben, weist darauf hin, dass Musik als Folterinstrument, also dass diese Praxis sich nicht auf die extrem laute Reproduktion von Musikaufnahmen beschränkt, sondern dass auch Praktiken wie das erzwungene Singen darunter zu rechnen sind. Also das immer wieder neue Absingen von irgendwelchen propagandistischen oder folkloristischen Liedern zum Beispiel. Darum soll es mir aber nicht gehen. Meine These wäre, dass die Stimme eben auch beim reinen Hören von Musik ins Spiel kommt. Und in der Form von Folter, die in Guantanamo und anderswo praktiziert worden ist, widerfährt ihr etwas, das dauerhafte Spuren hinterlässt. Und um das zu verstehen, möchte ich einige Bemerkungen dazu machen, wie Musik vielleicht überhaupt gedacht werden kann. Also noch ein kleiner Schlenker, der jetzt sehr grundsätzlich wird und vieles anreißt, was noch weiter ausgeführt werden müsste. Francis Sparshot, ein amerikanischer Philosoph, stellt in einem grundlegenden Aufsatz zur Musikphilosophie die Frage, was wir als Grundbegriff der Musik ansehen müssen, Ton oder Stimme. Was ist gemeint mit Ton oder Stimme? Sparshot selbst gibt folgende Bestimmung für Ton jetzt. Ich zitiere: Tone is such a sound segment as is regularly assigned to a music. It must then belong to a system of such sounds and must be recognizable as occupying a determinate place in that system. It must then be repeatable. It must then have audible properties that relate it systematically to other sound segments. Diese sehr technisch anmutende Definition beschreibt die Voraussetzungen, unter denen ein Klang als Musik gehört wird und nicht als irgendwas anderes. Dabei geht es nicht, wie das vielleicht suggerieren mag, um ein systematisches Gebilde, sondern um eine Ordnung, die ihren Platz im Spielen, im Singen und im Hören hat. Offensichtlich ist aber, dass der Ton als solcher dafür nicht ausreicht, um jetzt zu bestimmen, was Musik ausmacht. Der Begriff oder vielleicht besser das Prinzip der Stimme ist genau komplementär dazu. Für ihn gibt Sparshot die sehr basale, an Aristoteles angelehnte Bestimmung der Meaningful Utterance of a Living Thing. Das wirft sicherlich ebenso viele Fragen auf, wie es beantwortet. Und wenn man sich die beiden Bestimmungen zusammen anguckt, fällt überdies auf, dass sie beide genauso für die Musik wie für die Sprache gelten. Also jeder als Sprache identifizierte Laut muss ebenso wiederholbar und phonologisch, syntaktisch, semantisch, systematisch irgendwo verortet sein. Und er tritt auf als bedeutungsvolle Äußerung eines lebenden Wesens. Was ist besonders an der Musik und wie grenzt sie sich von der Sprache ab? Man könnte vermuten, dass das Tonsystem oder eben auf der anderen Seite das Sprachsystem dafür nötig ist, dass die stimmliche Äußerung überhaupt als sinnhaft gelten kann und nicht als reines Lautwerden. Das allerdings würde meines Erachtens Sinn zu eng an die entwickelte Musik in Klammern und Sprache koppeln und ihre Genealogie unterschätzen. Tatsächlich ist es so, dass Sinnhaftigkeit im Zusammenhang mit stimmlichen Äußerungen von Anfang an im Spiel ist, und zwar lange bevor der Säugling seine Stimme kontrollieren kann. Das gilt eben bereits für den Schrei, der nicht nur als reine Expression, sondern eben auch als Appell behandelt und somit in einen kommunikativen Zusammenhang einbezogen wird. Und das ist es, was Eltern immer wieder tun. Sie behandeln das, was ihnen entgegenkommt, als Kommunikation. Die komplexe Kommunikation in allen Registern, also in der ganz frühen Kindheit schon, Mimik, Gestik, Blick, Körperbewegung und auch vor allem Stimme zwischen Säugling und Bezugsperson, ist zeitlich und formal derart fein aufeinander abgestimmt, dass einige Forscher hier von einer Communicative Musicality gesprochen haben. Tatsächlich liegen die Parameter, in denen diese Abstimmung stattfindet, nämlich Puls, also Rhythmus, Verlaufsform und sowas wie ein Protonarrativ, ist nahe von einer elementaren Musikalität zu sprechen. Die Stimme ist nicht das einzige Medium dieses Kommunikationszusammenhangs, sie rückt aber schnell in ihren Mittelpunkt, weil sie sowohl unmittelbar an den affektiven Ausdruck gekoppelt ist, als auch unerreichte Möglichkeiten der Differenzierung hat. Also unerreicht ist so eine Sache, Gebärdensprachen sind nicht weniger differenziert und es ist ein Abzweig, der da genommen wird. Aber die Stimme ist trotzdem, an der Stelle hat sie eine besondere Bedeutung und es steht nicht zufällig im Zentrum, würde ich sagen. In diesem kommunikativen Wechselspiel sind die körperliche, die affektive und die kognitive Dimension noch nicht voneinander getrennt. Das Lautwerden der eigenen Stimme ist als wahrnehmbare körperliche Geste, George Herbert Mead spricht von vokaler Geste an der Stelle, ständig bezogen auf den eigenen Affekthaushalt, auf die Stimme des anderen, mit dem sie in einem Resonanzverhältnis steht und eben auf sich selbst. Man kann an der Stelle ein Konzept ins Spiel bringen, das ich ziemlich wichtig finde, um die Frage zu klären, was an der Musik da eigentlich wirkt. das der Entwicklungspsychologe und Psychoanalytiker Daniel Stern entwickelt hat, um die frühesten Gliederungsformen der Welt- und Selbstwahrnehmung zu beschreiben. Und zwar spricht er von Vitalitätsaffekten. Gemeint ist damit so eine Art energetische Verlaufskurve, in der genau eben kognitives, emotionales, affektives und körperliches nicht voneinander getrennt sind und die auch nicht einem bestimmten sinnlichen Register zuzuordnen ist, sondern im Prinzip alles, was dem kleinen Kind begegnet, durchdringt. Also man könnte sagen, das Wie von was auch immer wird deutlich vor dem Was wahrgenommen und die Auffassung löst eine sehr deutliche Resonanz aus, die sozusagen denjenigen, der sie eben auffasst, dazu bringt, es mitzuvollziehen. Und ich würde sagen, dass diese kommunikative Musikalität wesentlich ein Spiel mit dieser Form von Affektivität, die eben nicht nur Affektivität ist, und eine Arbeit an ihrer differenzierten Artikulation ist. Und für Stern ist das keine Phase, die irgendwann abgelöst ist, sondern eher eine Dimension von Erfahrung. Und an die kann eben später auch noch angeschlossen werden und diese Arbeit kann weitergetrieben werden. Jetzt sind wir immer noch auf einer Ebene, wo Sprache und Musik eigentlich nicht voneinander getrennt sind, sondern sich sozusagen gemeinsam entwickeln. Und das mit der Musikalität ist an der Stelle so eine Sache, weil es noch nicht Musik ist, sondern es ist Protosprache und Protomusik, wenn man so will. Die beiden trennen sich aber an einer bestimmten Stelle in der Entwicklung, während die Sprache sich in Richtung einer reinen, von der konkreten Situation und Äußerung ablösbaren Bedeutung entwickelt, in die Richtung, sage ich, natürlich erreicht sie das nicht, wendet sich die Musik auf sich selbst zurück und arbeitet reflexiv am Wie, also an der Struktur der Äußerung selber. Natürlich wissen wir und haben das auch schon verschiedentlich gehört, wie wichtig Prosodie und Artikulation für die sprachliche Kommunikation sind, aber die Ausdifferenzierung richtet sich erst, die sprachliche Ausdifferenzierung nicht auf, primär jedenfalls nicht, auf diese Formen, oder diese Dimensionen der Sprache, wohl aber die musikalische Entwicklung. Indem sie an dieser Form arbeitet, bleibt sie deutlich enger auf die Vitalitätsaffekte bezogen als die Sprache. Ton und Stimme, System und Ausdruck treten hier gerade nicht konträr auseinander, sondern bleiben ineinander verwoben und stützen sich gegenseitig. Tun sie bei der Sprache auch nicht, aber es gibt zumindest diese zentrifugale Tendenz, die bei der Musik einfach erstmal nicht besteht. Musik ist, so meine These, wesentlich eine Form der Artikulation von Vitalitätsaffektivität in ihrem kommunikativen Zusammenhang. Diese zeitliche Abstimmung, um die es dabei ging, zeigt sich natürlich vor allem in innermusikalischen Verhältnissen und in der konkreten Erfahrung des gemeinsamen Musizierens. Die Resonanz, die aber dabei im Spiel ist, kann als das Medium des Hörens von Musik bezeichnet werden, also eben auch des Hörens von Musik. Dabei kommt der Stimme eine besondere Rolle zu. Es gibt mittlerweile einige Theorien, die den Nachvollzug beim Hören von Musik in den Mittelpunkt stellen. Früh in der Richtung ist jemand, der ein Modell resonatorischen leiblichen Nachvollzugs entwickelt hat, mit dem man nicht nur, aber auch Musik hören und Sprach verstehen, sondern letztlich unsere gesamte Interaktion mit einer qualitativ differenzierten Welt erklärt hat, und das ist Henri Bergson. Bergson spricht von einer, Zitat, beweglichen Sympathie, die da immer im Begriffe steht, sich hinzugeben. Es scheint einen bestimmten Diskurs anzuschließen, dem es, glaube ich, nicht unbedingt zuzurechnen ist. Also der wird ja immer so als Lebensphilosoph verbucht und es ist aber deutlich differenzierter, würde ich sagen. Also wovon er redet, ist eine Art zeitlich funktionierender mimetischem Vermögen, das, und das ist wichtig, das Aufgefasste überhaupt erst zur Erscheinung bringt für denjenigen, der es auffasst. Für die Musik bringt er hier unter anderem die Vorstellung einer Tonhöhe, also dass Töne sowas haben wie eine Höhe, mit der Anstrengung zusammen, die es kostet, den entsprechenden Ton stimmlich hervorzubringen. Das ist aber nicht alles, sondern es geht weiter, wenn er fragt, ein längeres Zitat, ließe sich denn das Ausdrucksvermögen oder vielmehr die Suggestionskraft der Musik begreifen, wenn man nicht zugäbe, dass wir innerlich die gehörten Töne wiederholen, sodass wir uns in den psychologischen Zustand hinein- und zurückversetzen, aus dem sie hervorgegangen sind, in einen ursprünglichen Zustand also, der sich nicht näher bestimmen lässt, den uns aber die vom ganzen Körper angenommenen Bewegungen suggerieren. Zitat Ende. Ich würde an der Stelle sagen, dass man ohne den psychologischen Zustand ganz gut auskommt. Es geht um die Gesamtheit der körperlichen, affektiven und kognitiven Bewegungen selbst, die nachvollzogen werden. Und die Stimme ist zumindest in unserer Musikkultur ihr Fokuspunkt. Sie ist das Medium vitalitätsaffektiven Ausdrucks schlechthin. Wenn wir Musik mit diesen Mitteln als resonatorisches Geschehen begreifen, das uns auf allen Ebenen in Bewegung versetzt, kann, so würde ich sagen, auch die zerstörerische Wirkung von Musikfolter verstanden werden. Was ich hier ausblenden möchte, noch einen Aspekt, der auch draußen bleiben soll, der auch wichtig ist, ist all das, was ich an Assoziationen mit bestimmten Art von Musik und mit den Texten verbindet. Also es wurde ihnen, den Leuten da Musik vorgespielt, die sie aus verschiedenen Gründen besonders anstößig empfinden sollten, die besonders stark mit den USA assoziiert war und all das. Ich vermute aber, auch wenn man das nicht einfach ignorieren kann, dass diese Wirkungen für die Betroffenen mit der Zeit eher in den Hintergrund getreten sind, auch wenn sie zu Beginn im Mittelpunkt gestanden haben möchten. Ein Teil der Wirkung ist, auch das noch einschränkend, sicher auf die schlichte akustische Überwältigung zurückzuführen, auf den körperlichen Stress, in den uns Dauerlärm versetzt. In diese Richtung geht auch die offene Gewaltsamkeit eines Teils der verwendeten Musik, dazu gleich ein Beispiel. Diese gewalttätige Energie dieser Musik kann auf ganz unterschiedliche Weise aufgenommen werden. Man kann sich sozusagen auf ihre Seite stellen und sich als sie als ermächtigend und als etwas, was mich mit Energie versorgt, erleben. Das ist natürlich das, was Leute tun, die das zum Vergnügen hören. Ein Stück, was immer wieder verwendet wurde, offenbar Enter Sandman von Metallica. Das ist ja so eine Art Theme-Music schon für bestimmte Sportler und für bestimmte Sportveranstaltungen, wird vor der Veranstaltung im Stadion gespielt. Oder wenn das nicht gelingt, erlebt man sie als gegen sich gerichtet, als offenen Angriff, für den die Ohren nur das Eingangsmedium sind. Aber sind nicht nur die Ohren, die betroffen sind. Die Opfer von Musikfolter haben naturgemäß hier keine Wahl. Und ich möchte jetzt kurz ein Stück anspielen, was genauso klingt, wie man es erwarten würde, nämlich Bodies von Drowning Pool.
Let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor.
Reicht schon. Also der Eindruck ist deutlich, und wenn man denkt, okay, Leute wurden mit Musik gefoltert, wird man sofort solche Musik assoziieren. Das ist natürlich teilweise auch richtig, nur es war nicht nur solche Musik, also Metal oder harter Hip-Hop oder so, sondern auch Kinderlieder, Sesamstraße zum Beispiel und ein wirklich übles Produkt amerikanischer Kulturindustrie, der Titelsong der Fernsehserie Barney the Purple Dinosaur, den möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten, wenigstens ein bisschen. Also hier geht es offenbar nicht um eine gegen das Opfer gerichtete Gewaltsamkeit, sondern darum, dass man in eine Art resonatorischen Nachvollzug gezwungen wird von etwas, was so schlicht ist und so dick aufgetragen, dass es nach kurzer Zeit schon ziemlich unangenehm ist. Also ich vermute auch, dass Sie das nicht nochmal hören möchten. Also einmal reicht eigentlich. Aber es ist selbst das ist nicht immer der Fall gewesen. Also es ist eben auch nicht Gewaltsamkeit, es ist nicht eine repetitive, eher dümmliche Struktur, auch wenn die natürlich zur Wirkung beitragen. Zu verstehen gilt es aber trotzdem auch noch, dass nichts davon nötig ist und dass die Auswahl der Musik schließlich, würde ich sagen, fast beliebig ist. Man kann sich fragen, ob es Beethoven Klaviersonaten auch getan hätten, weiß ich nicht, oder Ligeti. Aber man kann eben Beispiele sich angucken, eigentlich auf den ersten Blick oder aufs erste Hören nichts von dem zukommt, was man normalerweise damit assoziieren würde, dass man damit Leute quälen kann. Zum Beispiel ein Stück, was ich eben auch nochmal als letztes Beispiel kurz vorspielen möchte, Babylon von David Gray, was offenbar nur wegen des Titels im Irak ausgewählt worden ist, also eben Babylon. Keine Eigenschaften, die in die Richtung der anderen beiden Stücke gehen, keine kulturellen Assoziationen, ein harmloser Popsong.
Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing, green to red.
Ja, also das ist sowas, was so im Hintergrund läuft, würde ich sagen. Ne? Um die Wirkung dieses Stückes und solcher Stücke, sagen wir mal, zu erklären, kann, würde ich sagen, nochmal besonders auf das Resonanzmodell zurückgegriffen werden, das ich hier skizziert habe. Über den resonatorischen Nachvollzug, der sich mit der Auffassung von Vitalitätsaffekten insgesamt verbindet, kann man auch als Erwachsener oder sehr bedingt verfügen, auch wenn man dies in vielen Fällen nicht unbedingt bemerkt, weil es in unserer nüchtern nach Dingen und Personen gegliederten Alltagswelt überdeckt wird. Die Musik bleibt ein besonderer Fall, dem wir uns so gut wie gar nicht entziehen können. Und genau das scheint mir ihre Kraft auszumachen. Das hat nicht nur damit zu tun, dass wir unsere Ohren nicht zumachen können, sondern wir werden sozusagen fast wehrlos in diesen Nachvollzug reingezwungen. Die schiere Lautstärke, die wir jetzt hier nicht hatten, bleibt überwältigend, aber schließlich wird es der erzwungene Nachvollzug sein, der nicht nur das Hören, sondern schließlich alle leiblichen und kognitiven Vollzüge einbezieht, der zermürbend wirkt. Bezeichnend ist hier die Aussage eines Opfers, das ich nochmal zitieren möchte. There was loud music, Slim Shady and Dr. Dre for 20 days. I heard this nonstop over and over. I memorized the music, all of it. Zitat Ende. Also er spricht davon, dass er die Musik auswendig gelernt hat, also etwas damit getan hat. Das weist, würde ich sagen, noch einmal auf die Verflechtung von Aktivität und Passivität hin, mit der wir es hier zu tun haben. Der Nachvollzug ist ein Tun, aber es ist keins, das im Belieben des Betroffenen steht. Die unausgesetzte Wiederholung der immer gleichen Musik gräbt sich in Geist und Körper gleichermaßen ein. Der Akt, sie auswendig zu lernen, erscheint dann wie der verzweifelte Versuch, das Aufgezwungene anzueignen, indem man es selbst vollzieht. Aber es bleibt eben eigentlich auch gar keine Wahl. Wenn die eigene Stimme als Fokus dieses Geschehens bezeichnet werden kann, so ist damit kein körperliches Organ gemeint, sondern eben ein Vollzug, in dem körperliches, affektives und kognitives Zusammenfallen und in Kommunikation eingebunden sind, also eher im Sinne der vokalen Geste. Sie ist beteiligt, auch wenn wir schweigend zuhören. Ich würde die These vertreten, dass dies letztlich für alle Musik gilt, besonders aber natürlich für die stimmzentrierte Pop- und Rockmusik, die uns im Alltag umgibt und aus der auch alle der verwendeten Beispiele stammen und aus der sehr gesangszentrierten Musikkultur insgesamt. Wie der Schrei im Schmerz gibt die tatsächlich erklingende Stimme in der musikalischen Resonanz das Innere in gewisser Weise nach außen zurück. Sie ist als offene Beteiligung auch eine Selbstbehauptung des Hörers, auch wenn die wiederum mobilisiert werden kann dann, wie bei dem erzwungenen Singen. Nun muss man nicht bei jedem Musikhören mitsingen oder sich bewegen, aber der bewegungslosen Stille des Konzertsaals geht eine lange Geschichte der Disziplinierung voraus und man unterzieht sich ihr freiwillig. In der Musikfolter ist es, als ob jemand die Stimme des Betroffenen in seinen Schlund zurückdrängt und nach innen wendet. Sogenannte passive Foltermethoden wie das Aufhängen an den Händen oder das erzwungene Stehen in unbequemen und auf Dauer unerträglichen Positionen, bei denen dann niemand mehr Hand anlegen muss, sind als Kampf des Opfers gegen sich selbst beschrieben worden. Und ich würde sagen, dass die Musikfolter eine besondere Variante dieses Kampfes ist. Da ist etwas, was gegen uns gerichtet ist oder gar nicht unbedingt gegen uns, aber was passiert ist, dass man sich gegen sich selber wendet, indem man da in eine Bewegung gezwungen wird. Die sich ständig wiederholende Bewegung in die Körper und Geist über Ohren und Kehle gezwungen werden, ist kein neutrales Geschehen, natürlich nicht, sondern von vornherein und zunehmend stärker affektiv aufgeladen. Und sie ist immer auch eine kognitive Bewegung. Manche der Opfer berichten entsprechend, dass sie, obwohl sie Mechanismen entwickelt hatten, mit Isolation und Schmerz umzugehen, dem nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Die Täter entstammten in der Regel sogenannten Psy-Ops-Teams, also psychologische, Armeeangehörige oder CIA-Angehörige, die sich auf psychologische Operationen spezialisiert hatten. Es ist aber nicht zu entscheiden, ob wir es hier mit psychologischen oder physischen Formen der Qual zu tun haben, so wenig man sagen kann, ob die Stimme eine physische oder eine psychische Tatsache ist. Das Geschehen spielt sich in einem Bereich ab, in dem Erleiden und Tun nicht voneinander zu trennen sind und kognitives, affektives und körperliches eben auch nicht, ohne dass sich damit verwischen würde, was Zwang und was Freiwilligkeit ist. Mit der invertierten eigenen Stimme tut man sich jene Gewalt an, auf deren Ausübung die Täter verzichten können. Sie müssen nur auf Play drücken.